Geistige Erneuerung. Wenn etwa ein Mensch in sich des Glaubens wäre, dass durch das wirkliche Gebet die ganze Erdenmenschheit geistige Erneuerung finden könnte, so wäre er keineswegs einem Irrtum verfallen. Da aber die Menschheit hier auf Erden nur aus vielen einzelnen Menschen besteht, so kann auch solche Erneuerung nur vom Einzelnen her erfolgen, und wir wollen darum hier nur vom einzelnen Menschen reden, statt uns in das Ganze zu verlieren, wobei für den Einzelnen allzu viel verloren gehen müsste. Ist irgendwo auf dieser Erde nur ein einziger bereit und willens, sich durch wahres Gebet zu erneuern, so ist dadurch auch für die ganze Menschheit schon vieles gewonnen, denn wir Menschen stehen nicht vereinzelt für uns im leeren Raum, sondern was durch den einen fließt, im Guten wie im Schlechten, das fließt von ihm aus weiter, durch alle Menschenseelen, mögen sie auch an den weitesten Orten der Erde gerade ihr Werk tun, mögen sie darum wissen oder nicht. Wenn ich in den vorangehenden Kapiteln so ausführlich darlegte, was zum wahren Gebet gehört und um was es sich beim rechten Beten handelt, so geschah das vornehmlich auch deshalb, weil so viele Menschen sich gar nichts Bequemeres vorstellen können als das Beten, weil so viele Menschen glauben, es sei schon gebetet, wenn sie in ihrer Vorstellung in gar anmaßlicher Vertraulichkeit sich mit einem Erträumten etwas unterhalten, das sie ihren Gott nennen und dabei die selbstsuggestive Rückwirkung auf ihre Gefühle als billigen Trost in sich aufnehmen. Aus solcher Art, vermeintlich zu beten, kann freilich nur Selbsttäuschung und ein vorübergehendes, falschtönendes Gefühl der Erhobenheit kommen. Niemals wirkliche geistige Erneuerung, die der Betende so bitter nötig hätte. Aber nichts wäre nun verkehrter, als wenn man sich etwa auf meine Darlegungen hin auch nur im Mindesten entmutigt fühlen wollte. Es lässt sich wohl denken, dass dieser oder jener bereit wäre, sich zu sagen, wenn rechtes Beten all diese Voraussetzungen in sich schließt, dann werde ich es niemals lernen. Ich will vor meinem Gott mein Herz ausschütten und Trost in dem Gedanken finden, dass ich gehört, ja vielleicht auch erhört werde. Wer aber dieses Buch bis hierher wachen Sinnes las und dennoch so sprechen kann, der hat meine Worte wahrlich nicht ganz verstanden. Wenn ich die Erfordernisse rechten Betens anhand der Verheißung vom Suchen, Bitten und Anklopfen aufzuzeigen suchte, so musste ich gewiss ins Einzelne dringen, damit der Leser nicht mehr im Zweifel sei, dass es sich beim wahren Gebet um etwas anderes handelt als um das fromm gestimmte Hersprechen gewisser Gebetsformeln. So unterrichtet wird jedoch der Einsichtige gar bald seiner selbst gewiss werden und wissen, was für ihn nun daraus folgt. Er wird sehen, dass es erst dann möglich ist, wahrhaft zu beten, wenn eine völlige Umstellung seines Denkens, Fühlens und Handelns voraufgegangen ist, so dass in ihm bereits alle Vorbedingungen wirklichen Gebets erfüllt sind, bevor er beginnt zu beten. Nur um der allzu ängstlichen Willen betone ich hier ausdrücklich, dass ich zwar geschildert habe, was beim wirklichen Gebet erfolgt, dass dieses alles aber ganz von selbst sich einstellt, nachdem das ganze Leben so gestaltet wurde, dass es stets gebetsbereit ist. Denen, die sich das Beten nur als eine Angelegenheit für Kopfhänger und Betrübte vorzustellen vermögen, muss ich sagen, dass ein gebetsbereites Leben wahrhaftig auf keine edle Freude zu verzichten braucht und geradezu ein Unterpfand steter Heiterkeit, steter Glücksbereitschaft werden kann. Was aber das Ausschütten seines Herzens anlangt, so fühlt der Mensch, den es danach drängt, nur besonders intensiv die Wahrheit, dass er nicht ein völlig abgetrenntes und nur auf sich verwiesenes im Weltenraume ist, dass er trotz seiner kosmischen Isolierung und Willensflucht aus dem Geiste immer noch, wenn auch auf passive Weise, mit seiner Urheimat, dem Reiche des wesenhaften reinen Geistes, in Verbindung steht und dass die Hilfe, die von dort ausgehen kann, einen weiteren Wirkungsbereich umfasst als alle Hilfe in der physisch-sinnlichen Welt grobräumlicher Dinge. Er irrt nur in der Auslegung seines Gefühls, wenn er sich ohne Zwischenstufe dem ewigen Ursein als gleichsam persönlichen Partner gegenüber zu fühlen glaubt, und er irrt nicht minder, wenn er dieses Selbstbekenntnis seiner Not vor unsichtbaren Zeugen, das eine wahre, richtige, heilige Beichte ist, als Gebet betrachtet. Eine solche Beichte jedoch entspricht eingeborenem Bedürfnis der menschlichen Natur und ist ein Befreiungswerk der Seele von unschätzbarer Lebensbedeutung, so dass jeder Erdemensch, wer er auch sei, von Zeit zu Zeit sich vor den unsichtbaren wahren Priestern derart aussprechen sollte, um zum Empfang stets neuer Kräfte aus dem Unsichtbaren fähig zu werden. Man soll nicht erst die schwerste Not der Seele über sich hereinbrechen lassen, bevor man sich zu solcher wahren Beichte entschließt, die stets ihre ewigkeitsgültige Absolution in sich selber trägt. Erst nach solcher Beichte und der durch sie erlangten Befreiung der Seele sollte man in wahrem Gebete bitten um das, was man erbeten will. Der Mensch, der dann auf rechte Weise also betet, wie gebetet werden muss, wird wahrlich geistige Erneuerung erlangen, und diese Erneuerung ist immerfort wieder vonnöten, wenn das Außenleben die Fühler der Seele taub geschlagen hat. Geistige Erneuerung ist aber nicht etwa eine Erneuerung des geistigen Lebensfunkens im Menschen, sondern Erneuerung der Aufnahmefähigkeit der Seele für alle Einflüsse, die sie aus dem Reiche des reinen Geistes über die Antenne ihres eigenen geistigen Wesenskernes erreichen können und erreichen wollen. Es ist kaum möglich, in Worten menschlicher Sprache die einzigartige Verbundenheit von Geistesfunken und Seele im Erdenmenschen darstellen oder auch nur mit Hilfe von Bild und Gleichnis erklären zu wollen. Obwohl unsere Seele für uns das einzig Wirkliche ist, das heißt, das Einzige, was für uns als ein Wirkendes wahrnehmbar wird im Innern, ist sie an sich doch nichts anderes als eine organische und nach bestimmten rhythmischen, harmonischen Gesetzen gebildete Gestaltung aus dem ewigen Ozean der Seelenkräfte, die gleichsam an dem in diesem Ozean versenkten Geistesfunken ihren Kristallisationsmittelpunkt hat. Wahrnehmung des eigenen Geistesfunken in uns ist uns nur möglich, soweit wir Seele sind, und nur durch die bis ins rein Geistige eindringenden besonderen Kräfte der Seele, die gleichsam als ihre Fühler betrachtet werden können. Alles Geistige, was unser Erdenbewusstsein erreichen will, muss seinen Weg nehmen über den ewigen Geistesfunken in uns, wo es durch die Fühler der Seele empfangen und aus der Seele wieder durch bestimmte seelische Organe unserer Gehirnmembran übermittelt wird. Da nun aber auch umgekehrt alle lauten Wahrnehmungen des äußeren Erdenlebens durch das Gehirnbewusstsein die Seele zum Mitschwingen bringen, so wird der unsagbar subtile Organismus der Seele fort und fort erschüttert, was nicht nur seine Aufnahmefähigkeit für Geistiges bald mehr, bald weniger herabsetzt, sondern zuweilen und selbst für längere Zeit geradezu eine Art von Lähmung der Seele bewirken kann. Wer das in sich vielleicht schon erfahren hat, und es wird wenige geben, die es nicht erfahren hätten, dem brauche ich kaum zu sagen, wie dann diese Lähmung der Seele wieder auf das Gehirnbewusstsein zurückwirkt. So besteht immerwährende Wechselwirkung im Innern des Menschen und eine Hygiene der Seele ist wahrlich nicht minder wichtig als hygienisches Verhalten in Bezug auf den sichtbaren Erdenkörper und seine Organe. Wir brauchen ständig geistige Erneuerung im Sinne einer Erneuerung seelischer Spannkraft, damit die Seele Geistiges aufzunehmen und weiterzuleiten fähig bleibe, so wie wir die Erneuerung unserer erdenkörperlichen Kräfte nicht entbehren können, wollen wir dem Erdendasein genügen. Es gibt aber keine wirksamere Art, zu steter geistiger Erneuerung zu gelangen, als immerwährende Gebetsbereitschaft, als das Beten ohne Unterlass, das aus ihr hervorgeht. Wer immerwährend gebetsbereit ist, durch die ganze Einstellung seines Inneren und Äußeren, seines beschauenden und tätigen Lebens, für den gehört das wirkliche Beten ebenso zu seinen Lebensnotwendigkeiten wie seines Erdenkörpers irdische Ernährung, und es bedarf keiner besonderen Anlässe mehr, um ihn zum Beten zu bewegen, wenn es ihm andererseits auch gewiss niemals an solchen Anlässen fehlen wird. Und es sind nicht nur die aneinander gereihten goldenen Kettenglieder bewusster, geformter Gebetshandlungen, die seinem Leben Weihe verleihen. Es ist sein steter Gebetswille, der gleichsam auch dann an seiner Statt betet, wenn Alltagspflichten und äußere Ablenkung das bewusst gestaltete Gebet unmöglich werden lassen. Ist man einmal auf dieser Stufe angelangt, dann ist ein Tagewerk undenkbar, das ohne wirkliches Gebet begonnen oder vollendet werden könnte. Doch es ist gesagt, wenn du beten willst, schließe dich ein in deine Kammer. So ist es denn keineswegs nötig, ja, es würde gegen die Scham der Seele verstoßen, dass die Umgebung des Betenden um seine Gebetshandlungen weiß, es sei denn, dass mehrere Menschen sich im gleichen Gebetswillen zusammenfinden und einer aus ihnen diesem Willen in Worten Gestaltung zu geben sucht. Dann müssen das aber auch Menschen sein, von denen jeder Einzelne weiß, was wirkliches Beten ist, und jeder muss sein Leben bereits zu steter Gebetsbereitschaft erhoben haben. Sonst wird gemeinschaftliches Beten zur hohlen Geste oder bestenfalls, wie etwa bei gemeinsamem Tischgebet, zur Befolgung einer frommen Sitte, die freilich einst hervorging aus gemeinsamen Gebetshandlungen solcher Menschen, die um das Geheimnis rechten Betens wussten und auch die Ernährung des Erdenleibes nicht ohne Gebet lassen wollten. Dem Kinde aber gebe man ruhig Gebetsformeln, die seinem Fühlen und Empfinden können angepasst sind, ohne vorerst eine innere Einstellung von ihm zu erwarten, die seiner Seelenkräfte Konzentration noch übersteigt. Mit aller Behutsamkeit ist dann der heranwachsende Mensch zuerst in die Praxis des wirklichen Betens einzuführen, bevor ihm Aufschluss darüber wird, in welcher Weise hier alles geistig ineinander greift. So wird er, der bereits praktisch beten gelernt hat, nur noch Vertrautes vernehmen, wird ihm die ganze Lehre in ihrem Zusammenhange zuteil. Die Wortgestaltung, die der des Betens wahrhaft Kundige seiner Gebetshandlung jeweilig geben will, bleibt ihm allein anheimgestellt. Er kann mit gleicher Wirkung sich an gegebene Gebetsformen halten, die ihm vielleicht von der Kinderzeit her schon lieb und vertraut geworden sind, wie er auch aus der Fülle seines Empfindens selbst die Worte formen kann, und wenn auch ein solches Gebet seiner Wortfolge nach nur ein ergriffenes Stammeln darstellen würde. Obwohl aber wahrlich auch ein solches Stammeln zum Gebete werden kann, soll doch nicht der Irrtum entstehen, als solle wahres Gebet lieber ein Stammeln als geformte Wortfolge sein. Es handelt sich hier um höchstes Auswirken geistiger Gesetze und seine Benutzung, so dass schon die Ehrfurcht vor dem Geistigen gebietet, auch nach aller Möglichkeit, nach formaler Vollendung der Gebetshandlung zu streben. Und weit darüber emporragend sind noch Wortfolgen möglich, die nach geistigen Lautwerten geordnet, unsagbar wohltätig auf die Seele einwirken, so dass sich ihr Gebet gleichsam mit doppelter Kraft erhebt. Um was dann, wenn man wirklich beten kann, zu beten ist, wird zwar jeder für sich zu wissen meinen, und doch ist es nötig, hier noch einiges zu sagen, soll nicht der gleiche Fehler ad infinitum begangen werden, den so viele begehen, die zwar nicht um das Mysterium des rechten Betens wissen, aber nach ihrer frommen Art gutgläubig zu beten meinen, wie sie es eben verstehen können. Da ist es denn fast jedem dieser vermeintlichen Beter geradezu selbstverständlich, dass er zuerst um sein eigenes Wohl und um das Wohl derer zu beten habe, die ihm, wie man zu sagen pflegt, in seinem Erdenleben nahestehen. Man hat zwar die Mahnung vernommen, betet für die, so euch hassen und verfolgen, und am Tage von Golgatha wird mit bedeutsamer Betonung in den römischen Kirchen sogar für die Ketzer, die Juden und Heiden gebetet, aber man denkt nicht daran, dass uns vom Standpunkt geistig Erwachter her gesehen auch unsere Feinde und Verächter, wie auch die fernsten Menschen, die wir niemals noch von Angesicht sahen, geistig ebenso verbunden sind wie unsere allernächsten Blutsverwandten, auch wenn wir den uns Unbekannten und denen, durch die uns arges Leid geschah, gewiss nicht die gleiche Art und den gleichen Grad der Liebe entgegenbringen können, was auch wahrhaftig kein göttliches Gesetz verlangt, weil es ja selbst die Unterschiedlichkeit setzt und bewirkt. Wer aber das wirkliche Beten lernte, der wird fortan seinen Gesichtskreis erweitern müssen, um vor allem und zu allererst für alles zu beten, was auf Erden Mensch werden will und Mensch zu sein sich müht, was unter der Tierheit leidet und was die Tierheit zu bändigen sucht. Dann erst wird der Betende an bestimmte Menschengruppen denken dürfen, danach an seine Freunde und Anverwandten, sodann an seine engste Familie und zu allerletzt sich selbst. Es ist genau die umgekehrte Reihenfolge gegenüber jener, die für unsere Lebenspflichten in der Außenwelt maßgebend ist. Denn dort muss der Mensch zuerst selbst festen Stand gewinnen, bevor er Verantwortung für eine Familiengründung übernehmen kann, muss zuerst für seine Familie sorgen, bevor er Anverwandten und Freunden helfen darf, und diesen wieder muss er nicht mehr notwendig sein. Will er ferneren Menschen Gruppen helfen oder seine Kraft der Menschheitsganzen zur Verfügung stellen? Unbeschreiblich Bedeutendes hängt für die ganze Menschheit davon ab, dass jeder, der wirklich beten lernte, nun in solcher Weise zuerst für alle betet, bevor er das Gebet auch für seine weiteren und näheren privaten Anliegen einsetzt, ganz abgesehen von dem rein persönlichen, für das er die Hilfe des Gebets gebrauchen will. Es kann so im Laufe der Zeit wahrhaftig zu geistiger Erneuerung immer größerer Teile der Menschheit kommen, nur durch das Gebetswirken weniger Einzelner. Aber es wird hier nicht bei diesen wenigen Einzelnen bleiben, denn die Kraft des wirklichen Gebetes weiß im Bälde alle zu erreichen, die bereits reif und gefestigt genug sind, um beten lernen zu können. Derer aber sind wahrlich nicht wenige in heutigen Tagen zu finden. Die noch der Erde Bürde und Mühsal tragen, mögen aber auch jene nicht vergessen, die vor ihnen über diese Erde gingen, mit gleicher Mühsal und Bürde belastet. Man wähne nicht, nun seien sie aller Sehnsucht nach Hilfe enthoben, oder sie seien erdenmenschlicher Hilfe so entrückt, dass solche Hilfe ihnen nichts mehr nützen könne. Ach, es sind nur allzu viele, denen die Hilfe durch wirkliches Gebet gar dringend nötig wäre, dass sie nun in einer seelischen Entwicklungsphase stehen, die ihnen nicht mehr erlaubt, selbst tätig ihr Schicksal zu fördern. Wenn in einem alten geheiligten Buche die Worte stehen, es ist ein heiliger und heilsamer Gedanke für die Verstorbenen zu beten, auf dass sie erlöst werden, so darf man hier wahrlich sicher sein, dass nur einer diese Worte schreiben konnte, der hinter die dichte Verhüllung sah, die dem nicht dafür bereiteten Erdenmenschen den Blick in das Land ohne Wiederkehr unmöglich macht. Und wenn ich hier jeden, der da beten lernen will, bitte, dass er, sobald er es kann, sein wirkliches Gebet auch für die von dieser Erde Geschiedenen einsetze, so spreche ich Kraft meines sichersten Wissens und keineswegs etwa beeinflusst durch irgendwelche erdenmenschlichen Vorstellungen vom Leben nach dem Erdentode. Aber auch hier möge man daran denken, zuerst für alle zu beten, bevor man die Kräfte des wahren Gebetes auf Einzelne lenkt. Es trage aber auch keiner etwa Sorge, dass sein Gebet für Einzelne vielleicht vergeblich sein könne, weil diese Einzelnen der Hilfe nicht mehr bedürftig seien. Hier ist nur zu sagen, dass es unter denen, die noch irgendein heute auf Erden Lebender kannte oder deren sich seine Eltern erinnerten, keine einzige Seele ist, die nicht auf ihrem Wege noch Förderung dankbar begrüßen würde, auch wenn sie nicht zu denen gehört, denen solche Hilfe durch wahres Gebet geradezu Erlösung werden kann. Auch in jenem Seelenzustand, in dem sich die Seele frei vom Erdenkörper erlebt und den der Sprachgebrauch das Jenseits nennt, ist geistige Erneuerung in gleichem Sinne, wie ich das Wort schon vor dem erläuterte, eine stete Notwendigkeit, denn immer noch erschüttert, nachwirkend, erdenhaftes Bewusstsein die Seele, während sie zugleich in neuen Erlebnissen vibriert, die sie passiv hinnehmen muss, ohne wie einst auf der Erde durch den Erdenkörper aktiv daran teilnehmen zu können. Die wenigen aber unter den Geschiedenen, die aktiv in der Welt des Geistes heimisch waren, schon zu ihren Erdenzeiten, würden die Hilfe des wahren Gebetes wahrlich für andere gut zu gebrauchen wissen, würde sie ihnen etwa zugelenkt. Es darf jeder darauf vertrauen, dass nichts verloren geht, was da jemals die Liebe über die Grenze der physisch-sinnlichen Welt ins Jenseits sendet. Geht das wahrhaftig schon von jeder Liebe durchdrungenen Empfindung, von jedem Liebe erfüllten Gedanken, so erst recht von der wahrhaft wundersamen Hilfe, die durch Ausübung wahren Gebetes möglich wird. So wirkt die rechte Art zu beten, wie ich hier in diesem Buche beten lehre, nicht nur über die ganze Erde hin, sondern noch weit über diese physisch-sinnliche Erscheinungswelt hinaus. Das wirkliche Gebet verbindet alles Seelische, das den Geistesfunken in sich trägt, im sichtbaren wie im unsichtbaren Kosmos und bringt Kraftströme zur Wirksamkeit, die auf dem Wege über die ihnen gesetzten Stationen in Wahrheit zuletzt das Herz des absoluten ewigen Seins erreichen, um von dort aus mit Gnade gleichsam geladen zurückzufluten auf den Betenden und alles, worauf sein Gebet gerichtet ist. Das wirkliche Gebet lässt die Himmelsleiter erstehen, die im Innern des Menschen dann aufragt, hinauf bis zum innersten Urseins Willen, jene Himmelsleiter, die es den hohen Hierarchien des Geistes möglich macht, das ewig leuchtende Licht herabzubringen, bis in des Erdenmenschen irdisches Erleben. Das wirkliche Gebet ist die höchste Verherrlichung der ewigen Liebe, liebend dargebotene Vereinigungsmöglichkeit mit der ewigen schöpferischen Allgewalt, die aus der Urliebe ewig neues Leben zeugt. So ist es für den Erdenmenschen wahrlich nur Erfüllung heiligster Pflicht, wenn er sich strebend müht, das wahre Beten zu lernen. Heil und Segen wird ihm und aller Seele aus solchem Beten ersprießen, und mehr wird sich durch solches wirkliches Gebet der Erdeantlitz geistig neu gestalten, zum Wohle derer, die einst nach uns kommen. Bereiter der Zukunft sind alle, die wahrhaft zu beten wissen. Sie sind die Vorläufer und Wegbereiter des neuen Menschen, der schon mit Ungeduld auf Erden Dasein verlangt, aber erst erscheinen kann, wenn er die Erde für seine neue Weise, Mensch zu sein, bereitet findet. Ihm wird das wirkliche Beten auf Erden Heimat schaffen, ihm, dem Neumenschen, der da alles, was dermalen noch zerspalten und zerrissen ist, vereinigt, weil er nur noch aus der Liebe lebt.